Ich habe so 2000 angefangen zu schreiben, ab 2002 probiert, einen Verlag dafür zu finden. Ich habe 15 Verlage angeschrieben, 13 haben abgesagt und 2 haben sich bis heute nicht gemeldet. Das war also...
Nonstop-Nomsen. Macht Laune.
Nonstop-Nomsen Folge 19. Servus und herzlich willkommen. Heute habe ich wieder Besuch aus der Bestsellerliste. Deutschlands Thriller-König Sebastian Fitzek. Im Podcast erzählt er von seinen Anfängen, den vielen Absagen und warum er am Ende Kanzler Gerhard Schröder seine Karriere zu verdanken hat. Wir sprechen über Arbeiten im Homeoffice, seine Handysucht und Brutalität in Büchern. Neben exklusiven Film- und Serientipps erfährst du im Podcast auch, wie du deinem Traum vom eigenen Thriller näher kommst. Also, viel Vergnügen. Servus Sebastian.
Hallo Ingo.
Sag, Stay at Home ist ja für Schriftsteller eigentlich wie dich Alltag, oder? Das, was andere jetzt zum ersten Mal in ihrem Leben erleben, das hast du schon seit Jahrzehnten.
Ja und nein. Also ich habe tatsächlich früher sehr, sehr viel von zu Hause gearbeitet. Dann kamen nach irgendwann die Kinder. Aber schon vorher war das so, dass ich mir gedacht habe, Mensch, das ist so ein Zustand der Verwahrlosung, in dem man sich befindet, wenn man gleich nach dem Aufstehen, ohne sich anzuziehen, an den Laptop geht, weil man eine Idee hat. 12 Uhr klingelt der Postbote und dann steht man noch im Bademantel da und denkt sich, ist man überhaupt ein produktives Mitglied dieser Gesellschaft? Hat man überhaupt etwas Sinnvolles zu Papier gebracht? Schon wird das jemals veröffentlicht, dann mir gedacht, nee, du musst für dein inneres Wohlbefinden dich unter Menschen bewegen. Ich habe ein Büro in der Bürogemeinschaft eingemietet, schon sehr früh. Während ich schreibe, klar, da muss ich in Ruhe gelassen werden, aber zwischen den Kapiteln treffe ich mich sehr gerne an der Kaffeemaschine, quatsche, rede und habe so das Gefühl, auch alleine dadurch, dass ich mich morgens anziehe und zur Arbeit gehe, ja, jetzt bist du wieder Mitglied der Gesellschaft. Und genau das ist das, was mir quasi gefehlt hat, als ich dann wieder in diese Oldschool-Tage zurückversetzt war, wo ich nur zu Hause geschrieben habe.
Ja, ich genieße das auch sehr. Ich habe seit März ein Büro, das ist irgendwie 90 Sekunden von meiner Wohnungseingangstür entfernt. Und dann gehst du rüber und du bist irgendwie ein anderer Mensch oder in einem anderen Modus, ne? So gedanklich.
Eindeutig, weil du weißt auch, jetzt ist die Arbeit, jetzt musst du dich konzentrieren, jetzt kannst du nicht anfangen, irgendwie was Privates zu machen. Man kann es natürlich doch machen, aber du bist erstmal innerlich auf Arbeit und Produktivität programmiert. Und mir persönlich hilft das sehr.
Wie ist denn das bei dir? Du bist ja auch Selbstständiger und das nicht erst seit gestern. Ich habe immer das Gefühl, dass es unglaublich, also zumindest mir fällt es unglaublich schwer, sich selber dann mal frei Zeit zu geben. Ne, weil du immer denkst, wie geht's morgen weiter? Was mache? Habe ich irgendwie schon was geleistet? Darf ich ins Kino gehen? Kann ich mir irgendwie jetzt zurzeit irgendwie eine Netflix-Serie reinziehen? Oder müsste ich nicht eigentlich noch was machen? Und dann kannst du auf der einen Seite nicht richtig entspannen und auf der anderen Seite auch nicht richtig arbeiten, weil du immer denkst, ich könnte doch, müsste ich nicht auch noch die Serie fertig gucken oder so?
Das ist eine sehr gute Beobachtung und ich weiß das, aber ich habe ja auch Jura studiert und das große Problem bei Jurastudenten war, dass sie sich selbst zum Examen anmelden konnten. Das dürfen sie, glaube ich, immer noch. Also irgendwann zu sagen, ich habe jetzt genug gelernt, jetzt melde ich mich an. Da gab es keinen Druck, keine Pflicht von außen. Und das hat dazu geführt, dass die endlos studiert haben. Und dann haben die etwas eingeführt, was sehr klug ist, ist der Freischuss. Wenn man sich nach dem 7. Semester anmeldet, dann zählt es, wenn man durchfällt, als nicht durchgefallen. Und wenn man mit der Note nicht zufrieden ist, darf man auch nochmal und sich dann die bessere von 2 Noten aussuchen. Das hat dazu geführt, dass wahnsinnig viele Leute viel schneller studiert haben und dass die Durchschnittsnote gestiegen ist. Wir kennen ja alle dieses Verschlimmbessern.
Ja, total.
Das, glaube ich, scheint in allen Menschen so drin zu sein, ne? Dass wenn man jetzt keinen Druck von außen hat, dass man dann entweder gar nichts macht oder ein permanent schlechtes Gefühl entwickelt, weil man die Dinge natürlich auch schleifen lässt. Und man braucht irgendeine Gliederung, irgendetwas von außen. Aber es ist genauso, gerade beim Kreativen, man weiß nicht, das, was man heute sich überlegt hat, ergibt das Sinn? Ist das morgen in dem Buch? Wird das veröffentlicht? Gefällt das irgendjemanden außer einem selbst? Und das führt dazu, dass man eigentlich permanent sich in Frage stellt und tatsächlich auch permanent so ein bisschen schlechtes Gewissen mit sich rumträgt.
Ja, deswegen genieße ich das ja schon damals zu Studienzeiten nebenbei zu moderieren im Radio und jetzt heute im Fernsehen, wenn da irgendeiner ist und sagt, morgen ist Sendung, heute wird vorbereitet und dann hast du relativ zügig auch so eine schöne Befriedigung. Ne? Die Sendung ist gemacht, ey cool, was geleistet und dann kann man auch ein bisschen das Leben genießen. Deswegen fällt es mir jetzt so schwer, irgendwie gerade an meinem zweiten Buch zu schreiben, weil du ja da erst die Befriedigung relativ spät hast, ja, außer man haut wie du 3 Bücher im Jahr raus, ja, dann ist es natürlich vielleicht ein bisschen schneller.
Es ist mittlerweile auf ein Buch pro Jahr gesunken, aber tatsächlich, ja, das Buch selber ist etwas Handfestes, was man dann am Ende hat. Ich, weil du Radio angesprochen hast, auch da eine Parallele, ich habe ja nicht als Moderator, aber als Redakteur sehr, sehr lange beim Radio gearbeitet. Früher war das noch so, da war die Digitalisierung noch nicht fortgeschritten. Da ging man also mit Bändern und Cards und einem Text für jemanden vorbereitet. Genau. Und diese Kiste, die man ins Studio geschleppt hat, das war etwas Handfestes. Man hat das gemacht, weil Radio ja auch sehr flüchtig ist. Man sendet, man weiß gar nicht, hat einem da überhaupt jemand zugehört. Andererseits wird beim Podcast, da kann man schon sehen, da kriegt man Kommentare und man weiß, wie viele Zugriffe. Das war beim Radio ja nicht so, da hat man alle halbe Jahre mal ein paar Einschaltquoten bekommen, aber man wusste auch nicht genau, ist diese Sendung jetzt wirklich so gut, wie man sie in Erinnerung hat. Aber man hatte mit einer Kiste etwas, und jetzt ist alles flüchtig, ist alles digital, in einer Cardwall, alles abgespeichert, die Songs werden nicht mehr per CD eingelegt, wie früher, oder ganz früher noch mit Schallplatten. Also das hat bei mir so ein bisschen das Gefühl erzeugt, nee, du brauchst etwas, wo du sagen kannst, ja, da steht der Name drauf. Und das war auch unbewusst ein Motor, der mich zum Schreiben gebracht hat.
Ich habe das sehr genossen, dieses Ding auszupacken, das erste Buch, das dann zu Hause ankam, in der Kiste, und es hat so einen Geruch, und dann denkst du, jetzt bist du jemand, der ein Buch geschrieben hat, und viele Leute wollen das zu Hause, kriegen es aber doch nicht dann über die Rampe. Wie lange hast du gebraucht, bis du dein erstes Buch veröffentlicht hast?
Also, erst einmal sehr, sehr lange, bis ich überhaupt geschrieben habe, wobei ich jetzt nicht jeden Tag in meinem Leben mit dem Gedanken rumgelaufen bin, du musst mal ein Buch schreiben. Dann aber, es war eher so die Frage, Gott, so ein Sitzfleisch, schafft man das? Man muss es ja dann nebenbei machen, weil am Anfang zahlt einem ja keiner Geld dafür, wenn man sagt, okay, ich werde jetzt ein Buch schreiben. Da wartet man erstmal ab, was das wird, und dann muss man es einem Verlag andienen. Und ich habe dann so 2000 angefangen zu schreiben, ab 2002 probiert, einen Verlag dafür zu finden. Ich habe 15 Verlage angeschrieben, 13 haben abgesagt und 2 haben sich bis heute nicht gemeldet. Das war also.
Die beißen sich jetzt aber auch in den Sack, oder? Also.
Ja, vielleicht. Aber man muss zur Ehrenrettung aller sagen, das, was ich da abgegeben habe in der ersten Fassung, Hemingway hat da recht, der erste Entwurf ist immer Mist. Und das ist auch schon eine ziemliche Anmaßung, wenn man. Also so ein guter Vergleich ist, wenn ich jetzt anfange, auf dem Fußballplatz zu stehen, zum ersten Mal zu spielen und merke, boah, du hast da Ballgefühl, würde man sich trotzdem nicht am nächsten Tag jetzt bei Bayern München anmelden und sagen, man möchte bitte für die A-Liga berücksichtigt werden. Wenn man aber ein Buch geschrieben hat, dann ist man in der Regel überhaupt alleine schon davon so begeistert, dass man das von A bis Z durchgehalten hat, ja, dass da was Lesbares entstanden ist, was man gar nicht glaubte. Man ist von sich selbst so auf einmal erstaunt, dass man sagt, ach klar, nee, jetzt melde ich mich mal bei der Bundesliga der Verlage an und habe also die größten der großen Verlage einfach angeschrieben. Und die haben das natürlich mit anderen Augen bewertet, als jetzt die Verwandtschaft und Bekanntschaft, die einem vielleicht wohlgesinnt ist.
War das dann schon die Therapie?
Das war ehrlich gesagt nicht die Therapie. Es ist ein bisschen kompliziert. Mein allererstes Buch, ich kam ja aus dem Radio. Ich wollte etwas schreiben, worüber ich mich auskenne. Und das ging über Quoten. Es hieß auch die Quote. Und das ging eigentlich um Wahlmanipulation, aber auch um Manipulation von Einschaltquoten und einen Thriller drumherum gesponnen. Dieses Buch wurde dann am Ende, dank des Literaturagenten Roman Hockes, den du ja auch kennst, wurde es angenommen von einem Verlag, der schon mal abgelehnt hatte, nämlich Drömer Knauer, aber weil ich es auch überarbeitet habe. Und dann haben sie gesagt, okay, jetzt geben wir dem eine kleine Chance. Und jetzt beginnt eigentlich das Lustige, haben die gesagt, das bringen wir 2006 raus, dieses Buch. Also 2004 haben sie es angenommen, zwei, drei Jahre habe ich gesucht, beim Verlag 2004 haben sie es angenommen. Es hat also insgesamt 4 Jahre gedauert,
ja, um die Frage zu beantworten. Ja, ist ja auch irre, dass du dann irgendwie endlich am Ziel deiner Träume bist und dann musst du noch 2 Jahre zu Hause sitzen und warten.
Ja, total. Da haben sie mir gesagt, wir wissen noch nicht ganz genau, wann wir es rausbringen. Ah, wir bringen es 2006 raus, weil da ist das Superwahljahr. Da wollte ja dann quasi nochmal Gerhard Schröder antreten gegen Angela Merkel. Aber er hat halt gesagt, Gerhard Schröder, wissen wir alle noch, ich hau in den Sack, vorgezogene Wahlen, ich brauche jetzt eine Bestätigung und meiner Politik. Und bei diesen vorgezogenen Wahlen hat er auf 2005 gelegt. Und dann rief der Verlag mich an und sagte, für Ihren Politthriller, weil um Wahlmanipulation ging es ja, da ist uns jetzt die PR-Grundlage entfallen. Wir wollten das 2006 rausbringen, jetzt ist aber ein Jahr zu spät. Und unterdessen hatte ich schon ein zweites Buch geschrieben, es hieß Die Therapie. Und haben gesagt, das könnten wir doch vorziehen. Das ist so ein bisschen zeitloser. Und ich weiß noch ganz genau, wie enttäuscht oder vor allen Dingen wie ängstlich ich war. Ich dachte, mein erstes Buch und jetzt kommt das zweite zuerst und man hat nur einen Schuss frei und welches ist denn jetzt besser? Im Nachhinein war das Gold richtig und das erste Buch war nämlich das erste Buch und auch nicht so dolle. Und hätte jetzt Gerhard Schröder nicht die Wahlen vorgezogen, wäre meine Karriere auf jeden Fall ganz anders.
Hast du dich schon mal persönlich bedankt bei ihm?
Ja, insofern muss ich mich eigentlich bei ihm bedanken. Das ist sein, er hat auch die Wahl verloren, ja. Wie wir alle wissen. Aber ich habe gewonnen dadurch, denn die Therapie war dann am Ende 2006 genau das richtige Buch zum richtigen Zeitpunkt.
Und was ist mit dem Quotenbuch?
Das ist tatsächlich ein erster Entwurf. Ich hätte das dann so umschreiben müssen, dass ich gesagt habe, nee, die Energie stecke ich lieber in ein neues Buch. Und dann war irgendwann die Technik auch so veraltet. Ich meine, es hat sich wirklich zwischen, man kann sich das gar nicht vorstellen, als ich angefangen habe zu schreiben, da kam Google gerade auf. An Smartphones war noch gar nicht zu denken.
Eine Welt vor unserer Zeit.
Es gab kein Facebook, genau, es gab kein Instagram. All das würde jetzt dazu führen, also ist technisch auch schon vollkommen überholt und kann gar nicht mehr veröffentlicht werden.
Schade eigentlich, ne? Aber man könnte es ja umschreiben irgendwie. Gerade was jetzt im Zuge dieser Corona-Pandemie weltweit passiert und was da alles getwittert wird und wer wie viele Follower bekommt. Im Prinzip ist das doch Stoff für einen Mega-Thriller. Und wenn es um Viren geht, ich meine, bei Noah hast du ja schon mal ein Grippevirus um die Welt geschickt.
Ich habe da schon mal ein Grippevirus um die Welt geschickt und ich würde das jetzt heute, ehrlich gesagt, in der Situation nicht mehr machen, weil ich mag es eigentlich, wenn die Fiktion, ich mag es eigentlich, wenn Leute zu mir kommen und sagen, also das ist ja ein bisschen ein Hahn herbeigezogen, weil das sowas gibt es ja gar nicht, was du da beschreibst. Und ich sage ja zum Glück, das ist ja zur Unterhaltung. Ja, ich möchte ja gar nicht, dass jemand sich da wiedererkennt oder sagt, ah, ist ja wunderbar, genau so ist es passiert. Dann bei solchen True-Crime-Sachen habe ich es nämlich eher problematisch, mich zu gruseln. Und mir macht jetzt auch die Realität eben mehr Angst als die Fiktion. Das ist ja häufig so. Und ich glaube, dass wir alle, wenn das vorbei ist, mal einen gehörigen Abstand dazu brauchen, um auch zu unserem normalen Leben zurückzufinden. Und dann, also ich persönlich will da nicht auch noch auf der Unterhaltungsebene davon, ich sag mal, belästigt werden. Ich bin dann froh, wenn das normale Leben wieder beginnt und ich tatsächlich die Menschen gruseln kann mit etwas Fiktionalem, was mit Corona gar nichts zu tun hat.
Bist du denn einer, der sich gerne gruselt?
Ja, auf jeden Fall. Ich mag das. Ich bin ja auch häufig gefragt worden, warum ist das so? Ich habe das, bevor ich anfing zu schreiben, ja nie hinterfragt. Es ist mir am Beispiel einer Achterbahn von einer Psychologin ganz gut deutlich gemacht worden. Also das ist ja ein Nahtoderlebnis, wenn man so will, ein kontrolliertes Nahtoderlebnis.
Also einmal, wenn du durch den Looping gehauen wirst oder dann einfach abstürzt mit dem Ding.
Ja, oder Fallschirmspringen, das haben wir noch weniger gemacht, als in der Achterbahn zu sein. Da fragt man sich natürlich auch, ne, warum tut man sich das an? Aber genauso wenig, wie die meisten Menschen ja nicht aus der Achterbahn geschleudert werden wollen, die Menschen, die einen Thriller lesen, das auch in Realität erleben. Sondern man hat ein angstfreies, sicheres Ambiente. Man hat eine Achterbahnfahrt, egal ob man es jetzt liest, guckt oder eben wirklich da drin sitzt. Und dann am Ende, wenn es gut geklappt hat, dann werden Endorphine ausgestoßen. Man lernt das Leben sozusagen, man hat sich neu nivelliert.
Man lernt das Leben von der brutalen Seite kennen, oder?
Man braucht ja die Gegensätze. Man muss ja quasi mal was Schlechtes gegessen haben, um dann wieder eine wahnsinnig tolle Kochkunst zu lernen. Man muss sich langweilen, um Aufregung zu spüren. Und die Menschen, die schon mal Liebeskummer hatten, die werden wahrscheinlich auch am intensivsten ja wieder verliebt sein, wenn es dann klappt. Also das sind so diese Gegensätze. Aber nun ist es natürlich schön, wenn man sich nicht wirklich mit einer Axt ins Knie hauen muss, um zu erfahren, was Schmerzen sind, sondern wenn man das einfach beschrieben bekommt und dann froh sein kann, dass man das nicht hat. Insofern haben Bücher wahnsinnig viele Funktionen, auch Thriller. Aber eine Hauptfunktion ist es eben, dass man sich danach mit den wirklich wahren Werten des Lebens intensiver beschäftigt. Ja, also so man merkt, ach Gott, also wenn ich in der Situation wäre, was ist denn jetzt wirklich wichtig in meinem Leben? So wie jetzt bei Corona, wo man sich alle fragt, Mensch, wenn der Lockdown vorbei ist, was ist denn wichtig? Was mache ich denn als allererstes? Und ich glaube nicht, dass die meisten Leute sagen Online-Shopping. sondern sie sagen wahrscheinlich eher, sie wollen sich mal wieder mit Menschen treffen.
Ja, aber ihr habt ja jetzt als Autoren, haben sich ganz viele zusammengetan, ein Riesenvideo gemacht online, auch für die kleinen Buchhandlungen, ja? Weil natürlich jetzt die große Gefahr für euch ist, dass irgendwann keiner mehr Bücher im Laden um die Ecke kauft und dann auf das Urteil der Verkäuferin hört, sondern einfach nur noch online bestellt.
Ja, das ist natürlich erst einmal eine große Gefahr für die Buchhandlungen. Und dann ist es natürlich auch für die Autoren und Autoren eine Gefahr, wobei viele ja sagen könnten, ist mir doch egal, wo das Buch gekauft wird. Das stimmt aber so nicht. Also ich bin seit jeher ein Verfechter dafür, dass man dem lokalen Buchhandel, im inhabergeführten Buchhandel, unter die Arme greifen muss. Ich mache auch aus dem Grunde viele, viele Lesungen. Und ich habe auch aus dem Grunde auch eine Aktion ins Leben gerufen, die heißt Wir schreiben zu Hause, und habe mit meinen Instagram-Followern ein Kurzgeschichtenband erstellt. Da sichtet eine Jury gerade Kurzgeschichten von Instagram-Usern.
Aber auch alles Thriller, ne?
Alles Thriller, aber es kommen noch auch, damit dieses Buch sich richtig, richtig gut verkauft, kommen zu den wirklich guten Geschichten, die wir schon gefunden haben, auch noch Geschichten von namhaften Autoren wie Charlotte Link oder Frank Schätzing dabei. Ich darf auch was beisteuern. Wir verkaufen das ohne Gewinn. Also alle Gewinne dieses Buches kommen halt dem lokalen Buchhandel zugute. Und wir hoffen, dass das dann zum Herbst, wenn die Frankfurter Buchmesse gestern oder vor ein paar Tagen hieß es, dass die Frankfurter Buchmesse stattfinden soll, dass wir dann auf der Messe mit dem Buch das Buch quasi feiern können. Denn, das hast du richtig erkannt, es ist wichtig, dass es die Buchläden gibt, weil das ist so ein bisschen wie Kino und Netflix. Ja, also ich habe überhaupt nichts gegen Netflix, aber Kino ist extrem wichtig. Und wenn man sich mal anguckt, wie viele Stars Kino produziert hat, sichtbar gemacht hat, dass die Leute, selbst wenn sie da gar nicht reingegangen sind, diese Plakate und diese Welt erlebt haben, davon profitieren die ganzen Streaming-Dienste von Amazon, Netflix, Sky, Apple, wie sie alle heißen, heute noch. Weil die großen Kinoschauspieler, die drehen jetzt gerade da die Serien. Und wenn da nichts mehr nachkommt, nur online, das wird schwierig.
Ja, ich glaube auch, dass es ganz viel mit dem zu tun hat, was wir so gemeinhin immer als Mundpropaganda bezeichnen. Das heißt, du brauchst irgendjemand, der dir was empfiehlt. Und wenn du in einem Buchladen, ich hatte einen Typen, der war auch Thriller- und Krimi-Spezialist, und wenn der was empfohlen hat, wusste ich, da habe ich irgendwie zwei Abende lang mindestens einen Mega-Spaß und kann vielleicht gar nicht einschlafen, weil ich unbedingt wissen will, wie das Buch zu Ende geht. Und genauso ist es ja im Kino. Gehst ins Kino, gehst wieder raus, unterhältst dich, triffst andere, sagst, den müsst ihr euch angucken. Und dann kommt da irgendwas ins Rollen, auch ohne die große Marketingmaschine, ne?
Genau. Also gut, das passiert natürlich online auch, gar keine Frage. Man empfiehlt sich, aber da gibt es auch natürlich ein Überangebot, und auch online, da müssen immer mehr auf große Gesichter gehen. Aber in so einer Buchhandlung, gerade beim Buch, ja, das ist ja nicht so teuer zu produzieren wie einen Film.
Da ein hat man E-Book kostet ja nichts, oder?
Ja, E-Book, naja gut, das, tatsächlich ja, aber auch dort, da bist du quasi nur noch eine Briefmarke. Das ist ein Problem, wenn eben diese Buchhandlungen wegfallen. Also ich kann noch ganz genau erinnern, ich bin ja sehr gerne in Berlin am Adenauerplatz in die Buchhandlung gegangen, die hieß Wunschbuch, war sehr, sehr groß. Dann kam irgendwann der Zahn der Zeit an ihr genagt, wo sehr klein war, drei Plätze weit, also drei Hausnummern weiter, hieß immer noch Wunschbuch. War ganz klein, und jetzt gestern bin ich da vorbeigefahren, und die heißt jetzt Wunschburger.
Ja.
Das ist also da hat sich was anderes draus entwickelt. Das ist natürlich furchtbar schade. Schade vor allen Dingen von Newcomer. Ich muss ganz ehrlich sagen, also es war schon 2006 schwer, den Durchbruch zu schaffen als Newcomer. Aber heute gesehen zu werden in einem Buchladen, wenn die Bücher alle nur noch online verkauft werden, kann man Glück haben, aber noch schöner ist es, wenn der Autor zusätzlich in der Online-Welt eben auch noch in der lokalen Welt eine Lesung halten darf, sich eine Fanbasis aufbauen kann. Und je kleiner die Buchläden werden, desto mehr setzen sie auf Bestseller. Ja. Kann man sagen, klar, profitiert der Fitzek von. Ja und nein, denn je weniger Newcomer es gibt, die für Sensationserfolge dann irgendwann sorgen, umso weniger Relevanz hat das gesamte Buch.
Ja, ja, wird umso unattraktiver, ne? Wenn dann irgendwie nichts Spannendes mehr passiert, sondern einfach nur noch so ein bisschen so ein Einheitsbrei. Ich meine, du hast ja wie viele Bücher mittlerweile verkauft? Hast du noch einen Überblick? Oder also Hauptsache siebenstellig?
Auflage, ich glaube, es sind 12 Millionen Bücher, die ich verkauft habe. Also wenn man jetzt alles zusammenzählt. Ja. Aber letztlich war immer meine Maßgabe. Also erstmal, wenn ich gefragt werde, ich gehe davon aus, das kann nicht immer so weitergehen. Und man sieht ja Corona, ne? Also die Leute denken immer, es geht so weiter. Und dann passiert irgendwas, wo man gar nicht gerechnet hat. Das ist, glaube ich, der Lauf des Lebens. Ne? Irgendetwas passiert.
Der schwarze Schwan. Auf dem
Schirm hatte.
Ja, auch ein cooles Buch.
Auch ein gutes Buch, ja. Und man versichert sich gegen alles Mögliche, aber am Ende des Tages tritt irgendetwas ein, was einen, davon handeln ja auch meine Thriller, was einem tatsächlich aus dem Leben wirft, jetzt leider uns alle aus dem Leben wirft. Und schon deswegen muss man sagen, nee, ich gehe nicht davon aus, nur weil es in der Vergangenheit geklappt hat, dass es in der Zukunft auch noch so weitergeht.
Aber hast du nicht auch ein bisschen so eine kleine Angst, dass das nächste Buch nicht so erfolgreich wird wie das vorherige? Oder bist du so cool, dass du bei 12 Millionen verkauften Büchern sagst, ich muss eh kein Buch mehr verkaufen? Also ich kann mir morgen einen Kaffee noch holen und eine Pizza und ist auch so okay.
Die Antwort ist zweigeteilt. Einerseits, die du jetzt gegeben hast, falsch und einerseits richtig. Fangen wir mit dem Richtigen an. Ich kann mir, auch wenn es jetzt nicht so gut läuft und das nicht nur, weil ich wahnsinnig viel Geld verdient habe, sondern weil ich festgestellt habe, dass ich gar nicht so wahnsinnig viel zum Leben brauche. Ich kann mir halt dann morgen schon meinen Kaffee holen und mit meinen Freunden zusammen sein und habe ein Dach über dem Kopf und Gesundheitsvorsorge, sofern es nicht sich so auf einmal dramatisch ändert. Auch das muss ich jetzt mittlerweile einkalkulieren, wie wir es jetzt in Corona-Zeiten erlebt haben. Ja, also auch das ist jetzt keine hundertprozentige Gewissheit. Die Frage ist ja immer wirklich, was braucht man? Und ich habe ja nicht angefangen zum Schreiben, um 12 Millionen Bücher zu verkaufen. Das war also wirklich nie das Ziel. Es kann auch nicht das Ziel sein. Ich habe angefangen zu schreiben, weil ich dachte, diese Geschichte, die möchte ich selber lesen. Das ist auch den Ratschlag, den ich allen geben kann, die anfangen zu schreiben. Guck nicht drauf, was will der Markt? Oh, Corona könnte jetzt ein Thema sein, sondern nee. Welches Buch würdest du schreiben, selbst wenn du wüsstest, dass sich dafür keiner interessiert? Aber du musst es schreiben, weil es aus dir raus will. Dann merken die Leute, das ist etwas, das ist authentisch, das kommt vom Herzen. Und dann hast du überhaupt erst eine Chance, damit erfolgreich zu sein.
Das klingt aber immer so simpel. Das klingt so simpel. Die Geschichte will raus und dann mach's einfach. Ist aber trotzdem noch ein Durchbeißen, ne?
Nee, simpel ist das gar nicht. Ich finde es viel simpler, eine Marktforschung in Auftrag zu geben und die Leute zu fragen, was wollten ihr lesen? Und alle sagen dir, naja, das und das. Ich möchte, dass es eine starke Frauenfigur ist und die sollte möglichst in Berlin leben. Das sollte ein Thriller sein, aber ich möchte auch lachen können. Und dann setzt du dich ran und probierst das so zu backen, aber dann wunderst du dich am Ende, warum kauft denn das keiner? Ja, das kann natürlich passieren, dass Leute das wirklich kaufen, aber in der Regel ist es anders. Also ich glaube, ich weiß nicht, ich habe den Namen vergessen, des Autors, der jetzt habe ich den Titel vergessen. Ja,
es gab mal ein Buch, die wollten genau das.
Der Marsianer, verfilmt worden mit Matt Damon.
Ja, genau.
Genau, und es ist ein wahnsinnig tolles Buch. Und man merkt, also wenn man mich jetzt gefragt hätte in der Marktforschung, nämlich, hättest du Lust, ein Buch zu lesen über Ackerbau auf Mars? Da hätte ich gesagt, nee, also A, Science Fiction mag ich zwar ganz gerne, aber das ist sehr ausgewählt. Und Ackerbau, das ist jetzt nicht ganz so mein Ding. Aber dann habe ich das Buch gelesen und man merkt, dass da einfach einer vom Fach war, der wirklich bis ins, ich habe mich ein bisschen an Frank Schätzing erinnert gefühlt, der Schwarm wieder so akribisch erklärt hat, wie es möglich ist, wenn du nur mit ein bisschen Wasser und ein paar Samen ausgesetzt bist auf dem Mars, weil die haben dich einfach zurückgelassen, weil die dachten, du bist tot. Und du musst jetzt Jahre auf die nächste Raumsonde warten, die mal wieder vorbeikommt. Wie du dann es schaffst, dort quasi zu überleben. Tolles, spannendes, super lustiges Buch. Und man merkt einfach, das musste der schreiben. Und das war ihm völlig egal. Es gibt ein anderes Beispiel, Ridley Scott, der gesagt hat, ich möchte unbedingt einen Sandalenfilm machen. Und alle haben gesagt in Hollywood, nee, damit haben wir so viele Verluste gemacht. Und dann hat er gesagt, doch. Und irgendwann war der so erfolgreich, dass man dem Regisseur gesagt hat, gut, dann mach das halt. Dann hat unser Studio halt 100 Millionen Verlust, aber du machst das. Und dann kam eben Gladiator raus. Ja. Und es war ein Riesenerfolg. Und danach haben sie alle Sandalenfilme wieder gemacht. Es ist nicht einfach. Es ist wirklich, wirklich eher schwierig zu sagen, ich will einen Sandalenfilm machen, wenn alle dir sagen, nee. Auf gar keinen Fall. Und die dritte Story, dann schließe ich auch gleich ab, aber die dritte Story ist Sylvester Stallone mit Rocky. Ne? Also der hat ja kein Geld gehabt und der hat das Drehbuch geschrieben und der musste ja dann irgendwelche Softpornos drehen, um über Wasser zu sein. Und dann haben sie ihm Angebot gemacht und sagten, okay, wir verfilmen dein Buch und du kriegst sogar $300,000 und die Hauptrolle spielt Rock Hudson. Damals eben noch ein Star. Und da hat er gesagt, nee, meine ich. Ich will das spielen. Und das, da musst du natürlich den Arsch in der Hose haben, wenn du selbst kaum dich über Wasser hältst, zu sagen, nee, die 300.000, das ist jetzt so, wahrscheinlich heute wäre es 3 Millionen, das lehne ich ab. Und ich finde, eher so an seinem Ziel festzuhalten und zu sagen, das ist es, auch zu wissen, was es ist, das ist schwierig.
Jetzt Rocky hat er, glaube ich, in 3 Nächten soll er das Drehbuch geschrieben haben. Wie lange brauchst du im Durchschnitt für einen Thriller?
Also das wusste ich jetzt gar nicht, muss ich mal gleich recherchieren, finde ich gut. Ich habe nicht immer noch so ein, ich glaube nämlich auch, dass Ferris macht Blau oder Breakfast Club oder sowas, so eine totalen Klassiker sind in einer Nacht entstanden, was für mich immer der Beweis ist, weil viele Leute sagen, lass dir doch Zeit. Zeit und Kreativität, das hängt überhaupt nicht zusammen. Ja, also da gibt es Symphonien, die werden in einer Nacht komponiert und dann gibt es auch Meisterwerke, die brauchen wie das der Rabe von Edgar Allan Poe, der hat da fast 20 Jahre an dem Gedicht gearbeitet. Das ist individuell. Häufig ist es aber so, dass wenn man auf einmal den Geistesblitz hat, es einfach schneller geht. Und ich brauche von dem ersten Satz, bis das Buch im Regal steht, schon im Schnitt ist es 1 Jahr. Aber ich schreibe jetzt ja nicht jeden Tag daran. Da sind auch Leerlauf, wo man aufs Lektorat wartet und dabei an einem anderen Buch recherchiert.
Das finde ich auch spannend, dass du jetzt gerade noch mal sagst, Lektorat, auf das man wartet. Das heißt, es ist nach wie vor so, auch nach über 12 Millionen verkauften Büchern, dass du Menschen hast, die mit dir arbeiten und da schickst du was hin und dann kommt was wieder zurück und das ist überarbeitet und du denkst dir, vielleicht haben die recht und vielleicht sollte man es doch noch mal ändern. Das finde ich interessant.
Also das ist ganz, 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 ganz wichtig. Das ist aber, glaube ich, auch so, als wenn du jetzt wieder einem Bundesliga-Fußballer sagen würdest, erstaunlich, verdienst so viel Geld und spielst so viele Turniere und du hast immer noch einen Trainer. das ist halt wichtig. Ja, ohne den geht's einfach nicht. Und ich habe 2 Trainerinnen, wenn man so will, Caroline Grill, Regine Weißbrot. Ich hielt die früher, bevor ich angefangen habe zu schreiben, erhielt ich ein Lektorat für so ein besseres Korrektorat. Aber tatsächlich arbeiten die, und das kommt mir sehr zu Pass, nicht in der Form der Überarbeitung. Also ich bekomme nicht was Überarbeitetes zurück. Ich bekomme etwas Bearbeitetes zurück, indem da stehen am Rand lauter Fragen. Das ist diese Sokratische Hebammen-Methode, wo die mich dann eben wirklich fragen, wird dieses Fach in dieser Altersgruppe überhaupt schon in der Grundschule gelehrt, beispielsweise? Das ist nur eine Frage. Und dann wird mir klar, ach ja, guck mal, das ist in Berlin so, ja, da gibt es beispielsweise Sexualkunde schon in der 3. Klasse, aber in anderen Bundesländern vielleicht erst ab der 5. Und dann überlege ich mir, muss ich das irgendwie ändern oder muss ich deutlich machen, dass es in Berlin spielt? Das heißt, die Antwort darauf muss ich mir selber geben. Das kann also eben, das war so ein kleiner Nebensatz, der sich darauf bezieht. Es kann aber auch was Großes sein, wenn man eben sagt, hattest du nicht vorhin beschrieben, dass der Held sich ein Bein gebrochen hat und jetzt läuft er 20 Seiten später einen Marathon? Und ich feststellen muss, ja, da haben sie recht.
Also ein kleiner Logikfehler drin.
Ein kleiner Logikfehler ist da irgendwie drin. Das heißt aber, sie ändern das da nicht, sondern sie stellen mir halt Fragen und zu 80% sind diese, ich glaube, würde sagen, zu 90% diese Fragen leider sehr berechtigt.
Sind das auch die Menschen, die zu dir sagen können, pass mal auf, Sebastian, das ist eine Scheißszene. Schreib die mal wieder raus. Das passt ja gar nicht. Also geht ja so offen damit um? Oder würden die sagen, Sebastian, überleg vielleicht nochmal.
Ja. Also auch dort eher in die Frage, findest du es nicht etwas zu hart? Oder findest du es, meinst du nicht, dass man hier noch die Perspektive von einer anderen Figur gebrauchen könnte? Das sind aber am Ende des Tages muss man halt, und auch das ist halt schwer eigentlich, selber entscheiden. Denn ich finde das Bild der Hebamme sehr, sehr gut. Die Hebamme fängt ja auch nicht an, das Kind zu verändern, damit es quasi besser zur Welt kommt, sondern die Hebamme sorgt dafür, dass das Baby so gut es geht, eben auch und so gesund wie möglich zur Welt kommt. Und dabei helfen mir auch die Lektorinnen und natürlich geben die dann Tipps und Hilfestellungen, aber am Ende muss man halt schon, es ist das eigene Baby nach wie vor und man muss dann selber entscheiden, wie der Geburtsprozess dann vonstatten ging.
Und dieses Baby will man ja auch beschützen, ne? Wenn es dann auf der Welt ist. Wie gehst du dann mit Kritik um, wenn dir Menschen schreiben und irgendwas nicht gut finden? Oder wenn dann, wie im Fernsehen, Dennis Scheck deine Szenen als Gewaltporno bezeichnet, prallt das alles an dir ab oder macht das was mit dir?
Ich habe mich da sehr, sehr intensiv mit auseinandergesetzt, weil ich ja auch mittlerweile mit vielen anderen Autoren und Autorinnen Kontakt habe und gemerkt habe, also negative Kritik stört einen natürlich immer. Der Mensch ist, glaube ich, jetzt nicht dafür geschaffen, permanent kritisiert zu werden. Und das gilt im Übrigen nicht nur für uns, die wir in der Öffentlichkeit stehen, sondern das gilt mittlerweile für jeden, der sich in den sozialen Netzwerken bewegt. Und das hört nicht bei den fängt nicht bei Influencern an, sondern geht eben bei jedem, der irgendetwas postet. Das geht für jeden, der das ist für jeden Beruf. Ich meine, mittlerweile jetzt haben wir gerade einen Virologenstreit, der in den Medien ausgefochten wird. Ich glaube, dass auch Virologen sich nicht vorgestellt haben, dass sie irgendwann mal in allen Medien beäugt werden und von allen möglichen Menschen kommentiert werden. Es gilt aber auch für eine Kassiererin, die bei einer Kasse sitzt und dann muss sie am Abend vielleicht lesen, ja, die Frau Schulz war aber heute sehr unhöflich zu mir. Und
im Netz, ja. Alle,
ja, da gehe ich jetzt nicht mehr hin. Und wenn man Schüler ist auf dem Schulhof, liest man die Gedanken seiner Mitschüler auf einmal. Das ist etwas, wo ich, da habe ich mich intensiv auch für meine Kinder mich damit beschäftigt.
Wie alt sind die jetzt?
Die werden 7, 9 und 10, werden sie dieses Jahr. Und sind aber natürlich auch schon in der Schule, jetzt noch haben wir jetzt keine Accounts, aber ich wusste früher, ich war jetzt auch nicht so der Hyperbeliebte in den ersten Schuljahren und da wusste ich, okay, die mögen mich nicht so, aber das konnte man leicht verdrängen, anders als heute, wo ich dann genau nachlesen kann, was die über mich denken, die mit denen ich auf dem Pausenhof bin, wo ich dann erfahre, warum ich nicht zum Völkerball mit reingewählt wurde. Und dann sogar sehe ich noch und lese, was andere über mich denken, von denen ich eigentlich dachte, dass sie eventuell meine Freunde sind, weil die das noch kommentieren. Das, glaube ich, ist eine sehr, 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 sehr bittere Erfahrung. Je mehr ich mich damit auseinandergesetzt habe, umso mehr gelang es mir, erstmal für mich persönlich das alles einzuordnen. Und es gibt ja, du hast ja gesagt, es gibt ja Menschen, die sich ausschließlich darüber profilieren und nur deswegen bekannt sind, weil sie eben andere schlecht machen. Das machen sie eben, um mehr Klicks, mehr Einschaltquote, eine größere Auflage zu haben, um ihre eigene Persönlichkeit zu unterstützen. Und dann gibt es Menschen wie meine Lektorinnen, die kritisieren mich auch ganz heftig, oder wie mein Literaturagenten Roman Hocke, oder meine Freundin, oder wie egal wer. Alle kritisieren mich, meine Managerin Manuela. Aber das machen die nicht, damit es ihnen besser geht, sondern das machen die, weil sie sagen, ich schätze das, was du machst, aber du bleibst hinter deinen Möglichkeiten zurück. Diese Kritik tut auch weh. Das ist aber die einzig relevante Kritik. Und deswegen ist der Rat an meine Kinder, aber egal an alle und auch an Autorinnen und Autoren. Ich habe gestern mit Jana Krämer, das ist eine Autorin, die ganz tolle Autorin, die über Binge-Eating geschrieben hat, über ihr Problem, dass sie Fressattacken hat. Die geht damit ganz öffentlich auch im Netz um, wird deswegen auch angefeindet. Und ich habe ihr gesagt, wirklich achte auf die Intention des Kritikers. Will der Kritiker dir helfen, dann hör es dir an. Egal, ob es positiv oder negativ ist. Will der Kritiker nur sich selbst helfen oder die Kritikerin, will der also seinen eigenen, und ist es ihm eigentlich egal? Und würde er, wenn du morgen aufhörst, eine Sendung zu machen, Ingo, würde der sich dann sofort einen neuen suchen, auf den er raufspringen kann, weil du ihm eigentlich egal bist, dann ist es ein Spamfilter dann, und dann ist es mir auch völlig egal und perlt völlig an mir ab.
Ja. Gibt's denn für dich, also weil ich gerade gesagt habe, Gewalt ist ja schon auch wichtig im Thriller, weil Thriller ist kein Krimi. Gibt es denn so ein paar so Signature-Moves, die du einfach in einem Thriller, den du geschrieben hast, drin haben willst? Muss es da einen brutalen Mord geben?
Tatsächlich muss es das nicht geben. Es gab bei der Therapie, die mein erstes Buch, da stand schon auf dem Klappentext, keine Spuren, keine Zeugen, keine Leiche. Und da meinte dann ein Freund von mir, Bestseller-Autor Peter Pranger, er hätte es auch draufschreiben können, ist langweilig. Weil für mich Autor fehlt eigentlich alles, was du brauchst. Und dann gab es ein Buch wie Noah mit Hunderttausenden von Leichen oder ein Buch wie Abgeschnitten, was ich mit dem Rechtsmediziner Michael Zokos geschrieben habe, wo es weniger, aber sehr blutige Leichen gab, weil wir die Rechtsmedizin authentisch darstellen wollten. Und dann der Heimweg jetzt beispielsweise wieder, das ist ein Telefongespräch, was im, dann im Oktober hoffentlich erscheint. Also ich gehe mal ganz fest davon aus, dass hoffentlich sage ich immer noch wegen Corona, man weiß ja immer nie, was jetzt quasi noch
passiert. Viele Bücher sind verschoben worden, jetzt auch aus dem Sommer in den Herbst und so, und dann schiebt sich ja sozusagen alles nach hinten.
Genau, habe ich jetzt ganz bewusst nicht gemacht, auch mit einem Buch, wo ich die Idee zu beisteuern durfte, was ja von Vincent Cleese geschrieben wurde, Auris 2, die Frequenz des Todes, gerade erschienen, der Nachfolgeband von Auris im letzten Jahr. Und wir haben zu einem Zeitpunkt, du musstest ja mal einen Monat vorher auch entscheiden, wo alle Geschäfte noch zu waren und wo große Internethändler gesagt haben, nee, wir liefern erstmal Klopapier aus. Bücher sind nicht ganz so systemrelevant.
Ja, das sagte Peter Prange schon von ein paar Podcasts, als wir gesprochen haben. Euch Autoren hat das schwer getroffen, dass Amazon erstmal die Lebensmittel und die Hygieneartikel in den Mittelpunkt gestellt hat.
Ja, wobei ich tatsächlich das war jetzt nicht nur Amazon, das waren auch andere große Buchhändler, beispielsweise Thalia oder auch Hugendubel, die haben natürlich nicht Klopapier in den Vordergrund gestellt, das haben sie jetzt nicht eingekauft, aber die hatten auf einmal auch Lieferschwierigkeiten, weil natürlich alles sich auf den Onlinehandel konzentriert hat, auch von den Buchhandlungen, auch kleinere Buchhandlungen bei uns um die Ecke, die jetzt online versendet haben, die hatten nicht so viele Mitarbeiter, um das zu stemmen, weil natürlich, klar, wenn die Buchläden zu sind, muss man es irgendwo anders herbekommen, und in den USA musste Amazon 100.000 Leute einstellen, oder wollten sie zumindest, ich weiß gar nicht, ob sie geschafft haben. Da war auch Land unter. Die waren jetzt auch auf Corona nicht so vorbereitet. Also es ist nicht alles grün und nicht alles Gold, was glänzt bei denen. Ich will die jetzt alle nicht total in Schutz nehmen. Aber an der Stelle muss ich sagen, da waren wir alle völlig überrumpelt von. Aber wie sind wir überhaupt auf das Klopapier
gekommen? Ihr habt trotzdem entschieden, obwohl noch Lockdown, wir gehen raus.
Genau, wir haben also auch nicht gesagt, wir drucken es nicht auf Klopapier, sondern wir drücken es in Buchform, wir bringen es raus und hoffen einfach darauf, dass es aufmacht, weil auch hier eine Entscheidung pro Buchhandlung. Denn wenn die aufmachen, dann kommen die Menschen in die Buchhandlung und es gibt nichts Neues, das ist immer noch der Stand von März, dann lässt man sie auch am ausgestreckten Arm verhungern.
Aber ist es nicht die Königsklasse, die du jetzt sozusagen lebst? Du musst nur noch die Idee liefern und ein anderer schreibt's. Das ist doch, ist doch mega, oder?
Ja, also natürlich funktioniert das auch nur, wenn man einen sehr begnadeten Autorenkollegen an seiner Seite hat. Und es war nicht so geplant. Das Tollste in meinem Leben ist passiert, was ich nicht geplant habe, nämlich beispielsweise Autor zu werden. Ich wollte ja Schlagzeuger, Tennisspieler, ich wollte Jurist werden, ich wollte Anwalt, habe ich ja gesagt, werden. Tiermedizin wollte ich auch studieren, alles nicht geklappt. Und auch hier war Peter Prange schon zitiert, haben sehr viele kluge Lebenszitate. In einem seiner Bücher hat er über sich selbst geschrieben, gemessen an meinem Lebensstil, bin ich kompletter Versager, denn nichts davon habe ich erreicht. Und das stimmt, für mich trifft das auch zu. Und dann habe ich an einem Hörspiel gearbeitet, weil Auris handelt von einem akustischen Profiler, jemand, der jetzt nicht am Tatort steht und die Augen schließt und visualisiert, wie die Tat jetzt der Modus operandi war, dieses Täters, in den er sich hineinversetzt, sondern jemand, der dessen Stimme hört.
Gibt es das wirklich?
Das gibt es wirklich. Die heißen phonetische Forensiker. Die werden bei Gericht beispielsweise gebraucht, wenn man ein Tonband hat und gucken muss, ist das wirklich die Stimme des Täters, dieser Erpresseranruf? Oder wenn das SEK in der Wohnung stürmen will, sie haben keine Sicht, aber sie haben ein Telefongespräch abgefangen oder mit einer Wanze, haben sie akustisch mitbekommen, da sitzen jetzt 2, 3 Leute, ist das der gesuchte Top-Terrorist da drin? K- können wir die Wohnung stürmen? Das sind jetzt so zwei von vielen, vielen Beispielen, wo es auf Akustik ankommt. Aber Sie können sich auch in Täter hineinversetzen. Und anhand unserer Stimmen beispielsweise eben würden Sie sofort feststellen, dass wir
beide was an der Waffel haben.
Und nein, ich wollte eher sagen, große Superhelden sind.
Ja, genau.
Mit einem Waschbrettbauch gestählten Körper, hyperintelligent. Und man müsste uns sofort fürs FBI rekrutieren. Nein, also weil ich Scheiß beiseite, es ist tatsächlich, Sie würden wahrscheinlich an meiner Aussprache feststellen und an Wortwiederholungen, an so Sachen, die man selber gar nicht, auf die man gar nicht achtet, dass ich zum Beispiel Heuschnupfen habe jetzt und mich etwas nasaler anhöre als sonst. Das wäre etwas, aber vielleicht auch meine Herkunft, dass ich im Westen Berlins, weil es gibt einen Unterschied zwischen Westberlinerisch und Ostberlinerisch, dass man an, und man würde jetzt, viele würden denken, ich spreche Hochdeutsch, aber so ein Forensiker würde sagen, nee, da ist noch so ein bisschen Berlinerisch mit bei. Ja.
Und dann habt ihr da dieses Hörspiel entwickelt und dann hat er gesagt, ich könnte...
Genau, ich habe das für Audible quasi mitentwickelt und habe ihn getroffen und er sagte, darf ich das nicht, weil das wäre so eine geniale Romanfigur für eine Reihe. Und da sage ich, ja du, ich kann nicht zwei Sachen auf einmal machen. Das Buch würde es sonst nie geben. Ich kannte auch seinen ersten Bestseller, Die Reinheit des Todes, und seine Reihe, die sich daran anschließt, und hielt viel von ihm, habe gedacht, ja, dann machen wir das doch gemeinsam. Ich muss immer wieder betonen, dass es wirklich ein eigenständiges Werk ist, was er da geschrieben hat. Und dass das eine zufälliges Produkt entstanden ist. Es ist aber nicht mein Geschäftsmodell. Ja. Also ich rufe jetzt nicht 1000 Autoren an und sage, ich habe eine Idee, aber keine Lust zu schreiben.
Ja. So wie James Patterson soll das ja irgendwie, oder? Hat der nicht auch 100.000 Leute, die für ihn schreiben?
Ja. Also 100.000 ein bisschen übertrieben. Ich glaube, er hat so 6 oder 7. Aber man muss sagen, James Patterson in Deutschland gar nicht so bekannt, außer ich glaube seine Reihe. Er ist verfilmt worden.
Alex Cross und so, ne?
Alex Cross, genau. Ist der erfolgreichste Autor der Welt mit 500 Millionen Bücher, die er verkauft hat oder so. Hauptsächlich in den USA. Und es liegt auch daran, dass er jedes Jahr so 7 bis 8 Nummer 1 New York Times Bestseller-Hits hat.
Das kannst du allein nicht schaffen, ne?
Das liegt daran, dass er eine Schreibwerkstatt hat. Und da kommt er morgens ins Büro und da sitzen dann 6 oder 7 Leute. Und dann liest er das, was die über Nacht geschrieben haben, und überarbeitet es. Er selber schreibt auch ein Buch. Er gibt denen aber genau vor, was sie schreiben müssen. Und hat offensichtlich eine Formel, nach der er arbeitet. Und das, man muss jetzt sagen, viele sagen gerade in Deutschland, das ist ja furchtbar, wie kann man sowas machen? Und Ich mache das nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt hier komme und Vincent Klee sitzt im Nebenzimmer und schreibe.
Sei ehrlich, also, unter deinem Schreibtisch sind Lohnschreiber, die gerade schon den nächsten...
Nee. Also das ist tatsächlich, in Deutschland wäre das auch Selbstmord, wenn man sowas machen würde. In den USA herrscht dann ein bisschen anderes Verständnis. Man muss ihm hoch anrechnen. Mehrere Sachen. Erstens, der Name dieses Co-Autor steht genauso groß auf dem Buch wie er selbst. Und er macht doch immer klar, wer dieses Buch geschrieben hat. Da gibt es auch einige, die mit Ghostwritern arbeiten, die überhaupt gar nicht deutlich machen, wer steckt denn eigentlich wirklich hinter diesem Buch. Ja. Das heißt also, die haben schon etwas davon, neben der Bezahlung kriegen sie auch den Ruhm dafür. Und dann unterstützt er mit wirklich riesigen Spenden, die in die Millionen gehen, den lokalen Buchhandel. James Patterson ist einer, der könnte seinen eigenen Verlag aufmachen, der könnte selber alles drucken und verkaufen, der kommt aus der Werbung, der weiß, wie es geht. Aber nein, er sagt, die Buchhandlungen sind wichtig und der unterstützt die massiv und trägt so mit seiner Fabrik dazu bei, dass beispielsweise auch Literaturperlen entdeckt werden, die sonst keiner finanzieren würde, weil sie sich eventuell nicht lohnen. Und er sagt ja auch manchmal zu Recht, gerade da ist er ja von deutschen Journalisten auch angesprochen, weil er sagt, ihr habt euren Goethe-Komplex, ihr denkt alles, das kommt von einem einzigen und so. Das ist Quatsch. Auch Leonardo da Vinci hatte eine Werkstatt, da haben viele gearbeitet. Das hat nicht alles er selber gemacht. Zimmer, der große Musikkomponist, viele Komponisten haben viele, die einem zuarbeiten. In der Musikbranche ist das gang und gäbe. Im Buchbereich nicht so. Ich persönlich könnte das jetzt auch nicht. Habe schon damit zu kämpfen, dass meine Lektorinnen so viele Fragen stellen. Ja. Wenn jetzt auch ein anderer damit rumschreiben würde, auch bei dem Buch, was ich mit Michael Zokos geschrieben habe, da habe ich die erste Fassung von A bis Z geschrieben. Und dann erst sind wir in die Diskussion gegangen, dass der eine das Kapitel, der andere das Kapitel schreibt. Also das wäre jetzt für mich nicht gangbar. Ich verurteile das aber nicht so, wie es viele, wie es andere tun.
Ja, eben, wie du sagst, bei der Musik ist es ja seit Jahrzehnten genauso und ist ja auch eine Schöpfung aus dem Kulturbereich. Warum soll das nicht auch für Autoren funktionieren? Ja?
Um nochmal ganz zu konkretisieren, das ist so interessant, weil in einer und derselben Zeitung gab es einmal so einen vernichtenden Artikel über James Patterson und wie der seine Fabrik hat. Und dann gab es aber eine Lobeshymne, es waren aber verschiedene Autoren, muss man dazu sagen, eine Lobeshymne über The Big Bang Theory. Und da war hinter den Kulissen ist einer mitgelaufen und hat festgestellt, dass die haben einen Gag aufgeführt bei The Big Bang Theory, bei dieser Sitcom. Und das Publikum, was auch live da war, hat nicht so gelacht. Dann haben sie gestoppt. Dann kamen die Autoren rein, es sind mehrere Autoren, haben es umgeschrieben, haben es nochmal neu gemacht, cool gelacht, dann war die Szene drin. Und wie professionell dort gearbeitet werden würde. Hätte man dann aber beispielsweise einen Autor, der schreibt, was das Kapitel testet, wie kommt es an, schreibt es um, ob es besser ist, der würde gegrillt werden.
Ist das nicht irgendwie eine Idee, die man machen könnte? Könntest du nicht einfach eine Peer Group machen und 30 Leute sind quasi mit dabei, wenn du einen neuen Thriller schreibst, schickst denen immer 3-4 Seiten und sagst, warum stirbt denn die? Könnte man nicht lieber den anderen um die Ecke bringen und so? Wie beim Kinofilm, der First Draft wird irgendwie gedreht und gezeigt und dann sagen die, wir brauchen ein anderes Ende, neu gemacht.
Ja, ich glaube tatsächlich, dass das theoretisch denkbar wäre. Praktisch aber muss jeder Autor, jede Autorin entscheiden, ob das was für sich wäre. Und ich muss für mich persönlich sagen, ich habe nicht angefangen zu schreiben, um gelesen zu werden. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, weil natürlich will jeder Autor irgendwo
gelesen. Du hast jetzt auch so eine relaxte Situation, ne? Nach all den Erfolgen kannst du es locker sagen.
Ja, nach den Erfolgen ich kann es auch nicht so locker sagen, weil natürlich hängen jetzt nicht nur mittlerweile hängen ja von meinem Erfolg, hängt ja, ja nicht nur mein Einkommen und Auskommen ab. Es gibt viele Leute bei Drömer Knauer, die hauptsächlich für mich arbeiten. Ich selber habe eine Managerin, eine Presseagentur, einen Literaturagenten. Die arbeiten zwar nicht alle nur ausschließlich für mich, aber...
Also da hängt ein Apparat dran, ne?
Da hängt was dran und da hängen Schicksale und Familien dran. Und das ist auch schon so, wo ich nicht sagen kann, das ist mir egal, jetzt mal erstmal 3 Jahre Ferien. Auch das ist immer so die Frage, wenn man sagt, nein, du kannst es doch zurücklehnen. Aber außer anderem habe ich natürlich auch den Drang zu schreiben, zum Glück. Also ich mag das ja. Aber ich kam aus dem Radio, um es nochmal ganz deutlich zu machen. Und beim Radio, das weißt du, zumindest beim Privatradio, wird jeder Song getestet, wie er ankommt und in welcher Reihenfolge ich ihn spielen darf. Und es wird alles so gemacht, damit es dem Zuhörer gefällt. Das ist überhaupt nichts, was man jetzt kritisieren muss, aber ich war das irgendwann leid. Und ich wollte etwas machen, was mir gefällt. Wenn ich jetzt nur noch das schreibe, was anderen gefallen könnte, dann müsste ich nicht Autor sein, sondern dann könnte ich eigentlich alles machen. Dann könnte ich mir morgen überlegen, ich stelle Currywürste her. Nichts gegen Currywürste, ich liebe Currywürste. Dann würde ich aber nach der besten Rezeptur für Currywürste suchen oder nach der besten Internet-App, die vielleicht viele Leute sich runterladen. Das ist aber nicht meine Leidenschaft. Mit anderen Worten, wenn man anfängt, etwas nur noch nach dem Geschmack der anderen Leute auszurichten, dann kann man damit Erfolg haben. Es befriedigt mich aber nicht. Das, ja. Das war bei Buch 2, um es wirklich nochmal deutlich zu machen, bei Buch 2 habe ich nämlich, ich habe mein Buch 1 ja nicht damals geschrieben, ich wusste doch gar nicht, wer das liest. Ich hatte keine Ahnung, ob das jemand liest, aber es war ein total geiles Gefühl, dieses Buch zu schreiben. Bei Buch 2, wahrscheinlich ist es bei dir genauso, bei Buch 2 denkt man sich, wird das jetzt so gut wie Buch 1, gefällt das den Leuten? Und dann erinnere ich mich immer zurück daran, Moment mal. Bei Buch 1 hast du dir diese Fragen nicht gestellt. Es kam alles aus dem Bauch, es kam frei von der Leber weg und du wolltest ein Buch schreiben, was du selber liest. Wenn du dir jetzt diese Fragen stellst, dann bist du in einem Laufrad drin, da wolltest du gar nicht rein, aus dem wollte ich raus.
Weil naja.
Dass man sich einfach die Geschichte wiederholt auf einmal man wirklich nur noch der Masse hinterher rennt.
Ja.
Und ich das halte ich, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Für mich wäre das überhaupt kein gangbares Modell. Es würde sogar es entzaubern, ja. Wenn ich im Vorhinein wüsste, ich habe das jetzt so abgeändert, damit es vielleicht irgendeiner Zielgruppe, ich kenne meine Zielgruppe gar nicht, ich weiß, die ist so breit gefächert, ich wüsste ja gar nicht, wie ich fragen sollte.
Aber viele deiner Leser kennst du ja mittlerweile doch, ne? Über Social Media und so gibt's Feedbacks, jetzt hast du mit ihnen zusammen auch Kurzgeschichten irgendwie entwickelt, du weißt schon um die Menschen, die da draußen hungrig auf das nächste Buch warten.
Ja, natürlich kenne ich sehr, 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 sehr viele, aber man muss ganz ehrlich sagen, also wenn ich die jetzt, die treffen sich aber wirklich nur in einer Schnittmenge und das ist die, dass sie mich lesen. Das sind die unterschiedlichsten Menschen, die kommen aus den unterschiedlichsten sozialen Schichten, unterschiedlichste Altersgruppen. Ich durfte letztens wieder für einen 92-Jährigen einen Geburtstagsgruß in dem Buch schreiben und habe auch gefragt, ist das sein erster? Nee, der hat alle gelesen. Dann habe ich Hilfesuche nach den Müttern oder Vätern gesucht von zwei 12-Jährigen, die in der Signierschlange standen, wo ich dachte, das ist ja ein bisschen früh und ihr seid hier so alleine, es ist 22 Uhr auf einer Lesung. Das ist so breit gefächert, dass man jetzt gar keinen Strich drunter machen kann. Und ich habe ja auch Bücher geschrieben, die komplett unterschiedlich sind.
Also Pupsi Noah, und Stinky.
Und Noah, genau, oder jetzt auch Fische, die auf Bäume klettern, ein Sachbuch. Da sind auf einmal Menschen, die sagen, ja, das mag ich jetzt überhaupt nicht, aber das mochte ich von ihm, das eine. Ja. Und dann kommen die trotzdem zu einer Lesung beispielsweise. Und wen frage ich denn dann jetzt? Frage ich den 35-jährigen Noah-Fan den 6-jährigen Pupsi und Stinky-Leser? Wahrscheinlich eher.
Ja, genau. Wie ist es denn, was macht dich an heute an Büchern? Was liest du? James Patterson haben wir schon erwähnt, da hast du bestimmt auch ein paar gelesen, aber was sind so deine Lieblingsautoren aus diesem Crime- und Thriller-Bereich?
James Patterson ist tatsächlich eher weniger, weil der ist für mich noch mehr Krimi als Thriller und ich liebe Thriller.
Dann sag nochmal den Unterschied, was ist der Thrill und was ist der Krimi?
Also das ist sehr akademisch und hat für Leserinnen und Leser überhaupt gar keine Relevanz. Ich muss das auch erst lernen, habe aber für mich herausgefunden, was für mich der Unterschied ist. Das kann jeder für sich anders definieren. Für mich ist der Unterschied, beim Krimi steht ganz stark Whodunit, wer hat's getan, im Vordergrund. Diese Frage, wohingegen beim Thriller häufig sogar klar ist, wer es getan hat. Und die Frage ist, wie würde ich mich entscheiden? Also das bedingt einen weiteren Unterschied. Während es im Krimi häufig eine Figur gibt, die berufsmäßig ermittelt, haben wir im Thriller sehr häufig Otto-Normalverbraucherinnen oder Otto-Normalverbraucher, der auf einmal ins kalte Wasser geschmissen wird und mit einer Situation konfrontiert wird, wo ich mich als Leser selber frage, okay, wie würde ich mich dort entscheiden?
Und was sind dann deine Lieblingsthriller, die dich selber zum Thrillen bringen?
Ja, und beispielsweise muss man sagen, sind die Grenzen natürlich total fließend dabei. Aber wenn wir jetzt den Klassiker, das Schweigen der Lämmer nehmen, dann wissen wir beispielsweise ganz genau, wer es getan hat. Wir sehen sowohl Hannibal Lecter als auch Buffalo Bill sehen wir und wissen um die Senatorentochter, die da in dem Brunnen sitzt und sich mit Lotion einreiben soll. Wir fragen uns aber, wie geht Clarice Sterling damit um? Die allerdings ist eine professionelle Ermittlerin, allerdings nicht ganz professionell, weil sie steht am Anfang ihrer Karriere als FBI-Rookie. Das interessiert mich natürlich, also wie reagiert jemand auf etwas, was ihn überfordert? Und diese Situation mit dem Superbrain Hannibal Lecter, einen der meistgesuchten Serienkiller USA zu suchen, das ist natürlich eine totale Überforderung. Das sind Ausgangssituationen, die mich sehr reizen. Ich lese gerade das neue Buch von Michael Robotham, dessen Titel ich gerade vergessen habe. Ich habe gerade frisch damit angefangen, aber es ist eine neue Reihe. Er hat in der Regel einen Psychiater im Mittelpunkt, aber auch einen Ermittler noch an der Seite, sodass auch hier die Grenzen fließend sind. Das ist ein tolles Buch. Ich bin ein großer Fan von Michael Robotham seit Dein Wille geschehen.
Ja. So eine Reihe wäre für dich auch was?
Auch hier wieder, ich kann mich nicht hinsetzen und sagen, oh guck mal, eine Reihe, ja, Verlage denken so. Ein Verlag sagt, eine Reihe sind in der Regel, also wenn eine Reihe funktioniert, dann ist das natürlich toll, weil wer sich Harry Potter 4 gekauft hat, wird sich auch Harry Potter 5 kaufen. Und wir sehen es bei den 3 Fragezeichen im Hörspiel, da muss die Reihe einfach voll sein, selbst wenn mal was nicht so gefällt. Das ist besser, als wenn man jetzt jedes Mal das Rad neu erfinden muss. Aber mir fallen halt immer tatsächlich Thriller-Geschichten ein, mit anderen Worten, wo Otto Normalverbraucher ins kalte Wasser geworfen wird. Und wenn ich jetzt jemanden, der nicht darauf trainiert ist, mit Gewalt umzugehen, an einem Tag ein Paket zustellen lasse, was von einem unbekannten Nachbarn, womit eine Horrorirrfahrt besteht, eben am nächsten Band auf ein Kreuzfahrtschiff packe, wo Menschen verschwinden, um ihn dann wieder aus irgendeinem Grund in eine psychiatrische Anstalt.
Glaubt ja keiner mehr.
Ich würde sagen, okay, das glaube ich vielleicht beim Polizist, der es berufsmäßig macht, Das ist halt der Vorteil meiner Reihe. Das glaube ich aber nicht bei so einer Figur. Meine Figuren entzaubern sich am Ende des Buches regelmäßig. Und ich liebe es, mit neuen Figuren dann in einem neuen Buch auf eine Reise zu gehen. Aber gerade jetzt seit kurzem sitze ich an etwas. Ich muss immer anfangen zu schreiben, um zu gucken, ob es funktioniert. Mhm. Also ich habe eine Idee, ich habe ein Exposé, aber dann ich habe dem Verlag und noch gar keinem davon erzählt. Ich sitze an etwas, wo ich eine Figur habe, wo ich denke, mit der könnte ich in Reihe gehen. Die interessiert mich über mehr als 2 oder 3 Bände.
Darfst du noch nicht verraten,
oder? Ich will auch nicht verraten, weil vielleicht entscheide ich jetzt so in 20 Seiten, schreibe ich dann auf und denke, nee, das funktioniert nicht. Ich muss es ausprobieren. Auch wenn eine Lektorin mir sagt, sag mal, wäre dieses Kapitel nicht spannender, wenn es aus der Szene des Opfers und nicht aus der Szene des Täters beschrieben wäre. Dann setze ich erstmal hin. Und auch beim Buch Das Geschenk habe ich das erste Kapitel, da sind 2 Personen, ich habe es aus beiden Perspektiven geschildert und mich dann dafür entschieden, was ich besser finde. Ich kann es theoretisch vorher meistens gar nicht sagen.
Ja. Es ist denn nicht auch so, dass heutzutage aus vielen Büchern dann doch eine Reihe entsteht und zwar im Fernsehen oder beim Streaming? Also kannst du aus einem Buch auch so eine Miniserie machen oder so, ist ja auch sympathisch.
Klar, das ist etwas, was beispielsweise ein sehr prominentes Beispiel, viele wissen gar nicht, The Sinner ist eine Serie, die auf einem deutschen Roman von der Psychothriller-Autorin Petra Hammesfahr beruht. Toller Roman, tolle Serie, zumindest in der ersten Staffel. Andere Staffeln sind jetzt daraus auch noch entstanden, da haben sie aus einem ein Buch mit einem ganz normalen Umfang, haben sie erstmal eine Miniserie gemacht und die dann sogar noch in mehrere Staffeln geschickt. Das ist aber das Geschäftsmodell von den Streamern, die halt erkannt haben, dass sie an eine Serie die Leute eher binden als an ein Buch. Auch wieder hier das Denken der Streamer. Bei mir, aber davon sollte man sich als Autor lösen. Also ich finde immer, dass eine Idee, wenn sie wirklich gut ist, dann sucht die sich selber ihr Format und ihren Weg. Und dann wird am Ende eine Idee, die man vielleicht als Buch gedacht, als Hörspiel total wird die erfolgreich. Nehmen wir mal beispielsweise Marc-Uwe Kling, die Känguru-Chroniken. Die sind, ich weiß nicht, seit 10 Jahren, also gefühlt seitdem ich was von Hörbüchern gehört habe, ist er auf Platz 1 der Hörbuch-Bestsellerliste mit den Känguru-Chroniken. Mittlerweile sind seine Bücher auch genauso erfolgreich auf den Buch-Bestsellerlisten.
Und der Film war mega erfolgreich, bis das Kino die Grätsche gemacht hat, im Zuge von Corona.
Ja, es tut mir für alle Beteiligten so endlich leid, dass das so abgewürgt wurde. Aber er war mega erfolgreich und er hätte bestimmt die Millionengrenze geknackt. Und dann sucht sich der Film eben auch seinen Weg. Aber ich glaube nicht, dass er sich hingesetzt hat und gesagt hat, das muss ein Film draus werden. So wie J.K. Rowling bestimmt nicht gesagt hat, in Hollywood muss in den Universal Studio Parks jetzt die Harry Potter Welt eröffnet werden. Und deswegen schreibe ich mein Buch. Sondern das hat sich den Weg am Ende des Tages gesucht.
Ja. Hast du denn noch einen Tipp für alle Thriller-Fans in Sachen Streaming? Was guckst du?
Also ich gucke gerade Defending Jacob. Ich glaube, das gibt es kostenlos auf Apple TV. Auf Apple TV gibt es auch kostenlos, das gibt es garantiert kostenlos, Servant. Servant ist eine eher so Mystery-Grusel-Horror-Reihe, geschaffen von M. Night Shyamalan, der auch Sixth Sense gemacht hat. Und ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll, weil ich brauche immer eine ganze Zeit, ich muss mal sacken lassen. Ich kann es eigentlich immer so nach 2, 3 Monaten sagen. Was ich aber definitiv sagen kann, ist, wenn du dir diese Serie anguckst, Servant, dann lies nicht, worum es geht.
Das ist das Gleiche wie mit dem Buchdeckel, ne? Also du sagst auch nie die Buchdeckel lesen, sonst wirst du irre.
Ja, sonst erfährst du zu viel. So. Lies das nicht, sondern schalt einfach ein, weil dann wirst du in der ersten Folge eine Szene erleben, die ist völlig unblutig. Die wird dir ewig im Gedächtnis bleiben und auch richtig schockieren. Ganz kleine Szene, aber die verliert vollkommen ihre Wirkung, wenn du weißt, worum es geht. Dann schockiert es dich auch nicht mehr. Also dafür alleine lohnt sich die Serie. Und ansonsten, ich habe ja immer so nach Filmen immer Ausschau gehalten, aber da habe ich jetzt vor kurzem wieder einen alten Film gesehen, den ich aber auch von M. Night Shyamalan, der erfolgreicher war als Sixth Sense, und das ist The Visit. Modernes Hänsel- und Gretel-Märchen.
Habe ich auch noch nicht gesehen.
Musst du sehen. Ach so, und dann, aber den gibt es nicht auf Streaming, glaube ich. Ich weiß nicht, wo es den gibt. Da muss man wirklich nachgucken. Das ist mein absolutes Highlight der letzten zwei Jahre gewesen. The Guilty, ein dänischer Film, der auch ausschließlich in einer Polizei Wache spielt, also wo die 110 in Dänemark ankommt. Ja. Und es ist ein Gespräch, und zwar nur aus der Perspektive desjenigen, der telefoniert. Es wird nie nach draußen geschaltet. Da würde man ja denken, das kann überhaupt nicht spannend sein. Ultraspannend. The Guilty, dänischer Film.
Vielen Dank für diese Tipps. Und jetzt wollte ich eigentlich mir noch ein Bier eingießen und mit dem Löffel ein bisschen in meinem Kaffee rühren, weil das sind die zwei Geräusche. Stimmt das wirklich oder ist das irgendwie auch ist das eine Marketingnummer gewesen? Hast du vor knackenden Löffeln Angst und vor einer Bierflasche?
Angst nicht, aber im Zuge von Auris haben wir uns ja in der Recherche mit akustischen Phänomenen beschäftigt. Und es gibt die sogenannte Misophonie. Das ist so ein Unwohlsein, was bestimmte Geräusche auslöst. Und das ist jetzt nicht zu verwechseln mit Fingerkratzen auf einer Tafel. Klar, das stört fast jeden. Aber es gibt auch Alltagsgeräusche, die Leute stören können. Häufig ist es im Übrigen so Schmatzen wenn einfach Leute trinken oder schlucken oder atmen.
Oder mit so rumrotzen oder so.
Ja, genau. Aber dann gibt es eben auch so Alltagsgeräusche. Bei mir ist in der Bierwerbung, also wenn es übertriebenes Bier eingießen, in der Bierwerbung finde ich immer, ich finde es irgendwie grauenhaft.
Also dieses Gluck, oder?
Dieses Gluck, finde ich furchtbar. Und und wenn einer natürlich lange mit seinem Löffel da umrührt, denke ich, sag mal, so viel kannst du ja nicht umrühren in meinem Kaffee, was machst du denn da? Da bin ich relativ schnell genervt. Das ist aber nicht so, dass ich eine Phobie hätte und danach zum Psychiater muss, nur wenn einer mal mir gegenüber einen Kaffee trinkt.
Warst du überhaupt schon mal beim Psychiater?
Ja, ich habe da sogar mal einen Psychiater aus dem Telefonbuch habe ich ausgesucht, bin da hingegangen, habe gesagt, hallo, mein Name ist Fitzek, ich bin Autor, ich habe gar kein Problem. Und da sagt er, ja, das höre ich jetzt 20 Mal am Tag. Sag ich, nee, ich will hier wirklich nur recherchieren, wie geht denn so eine Sitzung einfach ab? Und dann saß ich da auf der Couch und wir haben über meine Handysucht geredet, dass ich also zur Corona-Zeit beispielsweise hatte ich jetzt eine durchschnittliche Tagesbildschirmzeit von 8 Stunden und 30 Minuten.
Ja, bist du wahnsinnig.
Nee, aber ich habe, ich habe das gefragt, wer bietet mehr? Und es gab viele, die mehr geboten haben noch. Ich habe natürlich auch, mein ganzes Büro war da drüber. Ich habe viel gechattet, viel FaceTime gemacht, viele Videokonferenzen. Ich habe diese Aktion Wir schreiben zu Hause ins Leben gerufen. Da waren also immer einstündige, da war vieles mit dabei. Aber ich habe natürlich als Nachrichtenjunkie total alle Informationen, die es überhaupt nur gibt und gab, mir darüber reingezogen. Und ich habe gehört, das ist eine Zwangsstörung, keine Sucht. Denn man muss das nicht jeden Tag mehr machen, um den gleichen Effekt zu haben. Aber man kann auch ähnlich, so wie wenn man nicht sich sicher, also beispielsweise, wenn du dir nicht sicher bist, ob du wirklich die Haustür abgeschlossen hast, dann gehst du halt nochmal hin und du brauchst dieses Gefühl, okay, es ist zu.
Ich kenne das aus dem Büro, hier die Bürotür. Das ist auch so, hat was von einer Zwangsstörung.
Hat was, so eine kleine Macke haben wir halt alle. Beim Handy ist es schon eine größere Macke. Ja? Also der Psychiater hat mir, was ich sehr lustig fand, gesagt, also passen Sie auf, wenn Sie halt 30 Mal am Tag zum Briefkasten gehen würden, dann würden Ihre Nachbarn dann irgendwann vielleicht schon mal einen Krankenwagen rufen. Aber wenn Sie 30 Mal am Tag Ihre Mailbox checken, dann ist es total sozial adäquat. Das
sagt man eher noch, der arbeitet aber viel. Ja, der arbeitet viel. Ja,
genau. Also insofern, und da muss man eben drauf aufpassen, man greift ja schon ganz unbewusst zum Handy. Und vor allen Dingen einfach mal den Test machen, ohne Handy das Haus zu verlassen für den ganzen Tag. Ich glaube, die meisten Leute haben schon eine Haustürpuls und wenn sie dann am Auto oder am Bus stehen, dann drehen sie wieder um.
Ich muss immer aufpassen, als Journalist bist du natürlich auch beruflich quasi Nachrichten-Junkie.
Richtig.
Und das nimmt wirklich viel Zeit, nimmt viel Energie, nimmt dir auch viel Konzentration für die anderen Dinge des Lebens.
Ja.
Und natürlich in solchen Zeiten bringt es dich einfach schlecht drauf. Also ich glaube, wenn du zu viele Nachrichten konsumierst, also besser drauf kommt man da nicht, ja? Weil die meisten Nachrichten sind ja leider Gottes negativ. Was ich jetzt mal ausprobiert habe, ist auch mal eine Zeit lang einfach keine Nachrichten zu gucken. Ja. Geht auch. Und die wichtigen Dinge kriegst du sowieso mit, weil es irgendwie Menschen erzählen. Und wenn ich mich auf die Sendung vorbereite, dann habe ich ja auch da Kollegen, die sich um den aktuellen Nachrichtenstand kümmern und mir das dann gebündelt mitgeben. Und es gibt, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, wahrscheinlich schon, Rolf Dobelli.
Den habe ich gerade zitieren.
Dann sag du das Zitat, das ist wahrscheinlich das Gleiche.
Ja, ich kann nur, dass man keine Zeitungen lesen soll, hat er gesagt. Und das als FAZ-Kolumnist, finde ich beachtlich.
Ja, das fand ich auch irgendwie klasse. Aber was er gesagt hat, wenn die Nachrichten und das finde ich durchaus auch nachvollziehbar. Wenn Nachrichten diese Welt besser machen würden, dann wäre die Welt eine bessere. Und das ist ja auch nicht ganz von der Hand zu weisen, ja?
Das stimmt. Wobei ich sagen muss, auch ein FAZ-Artikel über einen schwedischen Zukunftsforscher, ist ein bisschen alt, der hat ein Buch geschrieben über, ist mittlerweile leider verstorben, über so irgendwie so 100 Dinge, die halt wirklich besser geworden sind. Und man muss ganz einfach sagen, dass auch so eine Epidemie, wie wir sie jetzt erleben durften, das wäre vor 100 Jahren noch anders ausgegangen. Also klar, die Welt ist eine andere, eine bessere. Dass wir damit psychologisch nicht besser umgehen können, weil wir jetzt die Toten in so einem Bodycount-Ticker täglich geliefert bekommen, das ist jetzt das ist eine andere Sache. Aber tatsächlich ich würde jetzt nicht auf die Nachrichten zurück, aber zum Glück ist durch Forschung, Wissenschaft, durch Bildung die Welt im Schnitt eine bessere geworden. Das hilft jetzt leider denjenigen, die nach wie vor verhungern, verdursten oder in Armut leben, natürlich leider nicht weiter, dass es vor 100, 200, 300 Jahren noch schlimmer war, als es jetzt ist.
Du bist in ganz, ganz vielen Ländern veröffentlicht mittlerweile. Ich hatte vor unserem Podcast nochmal im Netz geguckt. Was ist so die ungewöhnlichste Sprache für dich, in der es deine Werke mittlerweile gibt?
Die asiatischen Schriftzeichen sind natürlich immer wieder für ihn ein absoluter Wahnsinn, weil ich erkenne ja noch nicht mal, welches Buch das ist. Ich kann gar nichts sehen. Ich weiß nur, dass ich es von hinten nach vorne lesen muss, was auch so skurril ist. Also diese taiwanesischen Ausgaben sind schon für mein europäisches Auge unglaublich ungewöhnlich, auch von der Covergestaltung her. Das ist etwas, was ich sehr interessant finde. Worüber ich mich sehr freue, ist, dass jüngst die Therapie in einfacher Sprache rausgekommen ist. Da werden nun Kritiker sagen, wieso, das war doch schon immer einfacher Sprache. Nein, es ist auf 80 Seiten zusammengedampft für Menschen, die damit lesen lernen, Erwachsene, also Analphabeten. Das ist etwas, was mir seit meinem Buch Das Geschenk, wo der Analphabet die Hauptrolle hat, sehr am Herzen liegt. Und da ist jetzt die Therapie rausgekommen. Der erste Thriller, den es gibt, mit dem Erwachsene lesen lernen können.
Coole Geschichte. Hast du noch irgendein Ziel nach all den verkauften Büchern und Filmen, die aus deinen Büchern entstanden sind und Hörspielen? Gibt es noch irgendwas, was du so auf dem Zettel hast, da sagst, das würde ich gerne mit meinen Geschichten noch erreichen?
Also ich habe mir wirklich, das muss ich sagen, da könnte ich jetzt keine hochtrabend intellektuelle oder auch intelligente Antwort drauf geben, denn ich habe ja immer nur das Ziel, eine Idee zu verwirklichen und habe dann immer wieder eine Idee, die mich packt, wo ich sage, ja, und dann ist es mein Ziel, das so gut wie möglich zu Papier zu bringen. Aber ich habe jetzt kein Ziel, jetzt mein Gesicht am Times Square zu sehen oder sowas auf einer riesen Leinwand. Das ist es nicht. Mein Ziel ist es, und das klingt jetzt wieder nach PR, blabla, ist aber wirklich so, es soll weiterhin so gut laufen, dass mein Verlag auch sagt, okay, du kannst noch ein nächstes Buch schreiben. Das ist tatsächlich etwas, was, und das ist ja, das war immer der Traum, ne? Der Traum war, dass man jetzt nicht nur für sich schreibt, sondern dass da auch andere sind, die sagen, okay, das möchte ich jetzt, darauf warte ich. Quasi, dass das rauskommt.
Ja, man muss es halt dann irgendwann machen, ne? Also es gibt ja bestimmt viele, die uns jetzt auch wieder zuhören und sagen, ich liebe Thriller, ich liebe Krimis, ich lese gern, ich will auch ein Buch schreiben, das kann doch nicht so schwer sein. Was gibst du denen mit auf den Weg, um eben doch diesen ersten schweren Schritt auf dem Weg zum eigenen Buch zu meistern?
Ja, sich vielleicht daran zu erinnern, wie es war, als man Schwimmen oder Fahrradfahren gelernt hat. Das ist ein bisschen diffus, weil es in der Regel sehr lange zurückliegt, aber man muss das tatsächlich einfach mal machen. Also man konnte jetzt nicht viel Literatur über das Schwimmen und Fahrradfahren lernen und lesen. Theoretische Trockenübungen bringen da erstmal gar nichts. Man muss ins kalte Wasser steigen oder ins warme und man muss sich auf den Sattel setzen und losfahren. Und dann wird man aber auch umfallen. Und man wird merken, ach, okay, so einfach ist es jetzt doch nicht. Dann wird man auch irgendwann merken, ist man jetzt ein besserer Schwimmer, ein besserer Radfahrer als andere? Gucken einem andere gerne dabei zu. Das wiederum, da kann man sich dann, wenn man es zum ersten Mal geschafft hat, von A nach B zu fahren, sprich seinen ersten Entwurf fertig hat, dann beginnt eigentlich die Arbeit erst. Nämlich dann beginnt die Überarbeitung. Und das ist wie beim Schwimmen, dass man dann eben trainieren kann. Und dann kann man mal ein Buch drüber lesen, wie werde ich der weltbeste Schwimmer? Oder ein Seminar besuchen. Vorher bringt das erstmal gar nichts. Also tatsächlich ab ins Wasser. Anders geht's nicht.
Und an dir merkt man, dass es auch nach vielen Jahren und das nach vielen erfolgreichen Jahren dieser Spaß noch immer nicht aufhört. Ja. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit all den Geschichten, die da noch kommen und bedanke mich für deine Zeit.
Ich danke dir auch vielmals. Ich wünsche dir auch wahnsinnig viel Erfolg mit deinen Sendungen und dem Podcast natürlich. Vielen Dank.
Sebastian Fitzek, den Link zu ihm im Netz und zu seinem neuesten Buch packe ich dir in die Shownotes. Da gibt es auch den Link zum Film The Guilty, den Sebastian empfohlen hat. Auf Spotify findest du zu diesem Podcast eine exquisite Playlist mit Sebastians und meinen Crime- und Thriller-Songs. Vielleicht ist das ja der Soundtrack zu deiner nächsten Leserunde. Auch mein Buch Erfolgsmenschen, über das wir kurz gesprochen haben, verlinke ich dir gern. Und wie immer freue ich mich, wenn du den Podcast auch mit deiner Community teilst und bei Apple Podcasts eine positive Sternebewertung hinterlässt. Wenn du Zeit und Lust hast für ein persönliches Feedback, gerne mach das, vielleicht ja mit einem Post auf Instagram oder Facebook unter den Beiträgen zur Folge. Dir vielen Dank fürs Zuhören heute und bis zum nächsten Mal bei Nonstop Nomsen.